Was ist
Wahrheit? Das ist eine Frage, die die Menschheit seit Tausenden von Jahren bewegt und auch heute noch hochaktuell ist. Kurz zum Ablauf. Ich werde beginnen mit einer Definition von Wahrheit. Dann werden wir uns einen Text, einen für viele von Ihnen bekannten Text, anschauen aus dem Neuen Testament, in dem Pontius Pilatus eine wesentliche Rolle spielt. Dann schauen wir uns einige Beispiele an über Wahrheit heute in unserem Alltag. Wir werden dann zurückschauen, wie sich die westliche Kultur in den letzten 2000 Jahren entwickelt hat. Das ist sehr, sehr wichtig für das Verständnis zur Beantwortung dieser Frage, weil das hat Einfluss. Dann sehen wir uns an, was das Wort Gottes, die Bibel, über Wahrheit sagt und schauen uns dann als nächstes an, welche Entwicklung es in der Christenheit gegeben hat, gerade auch im Hinblick auf diese Frage. Dann möchte ich abschließen mit Konsequenzen, die diese Frage für jeden Einzelnen von uns hat. Und abschließend werde ich dann auch noch Literaturhinweise geben. Ich werde heute auch aufgrund der beschränkten Zeit heute Abend das Thema eigentlich nur anreißen können an vielen Stellen. Und für diejenigen von Ihnen, die Interesse haben, da etwas tiefer einzusteigen, möchte ich auf einige Literatur hinweisen, die wir auf der einen Seite hier in der Gemeinde in Hunzenschwil in unserer Bibliothek zur Verfügung haben und auf der anderen Seite aber auch am Büchertisch vom Haus der Bibel Basel, die das heute Abend mitgebracht haben, erwerben können. Wir starten mit einer Definition. Was ist Wahrheit? Ich habe hierzu den Duden konsultiert und dort lesen wir zum Wort Wahrheit das Folgende: Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird, Richtigkeit, wirklicher wahrer Sachverhalt, wirklicher wahrer Tatbestand. Ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden sind. Wir werden diese Definition mit uns nehmen, den Tag über, den Abend über, und uns Gedanken machen, ob das wirklich die Definition ist, die heute gilt für alle Menschen. Oder nicht. Schauen wir uns einige Verse aus dem Johannesevangelium an, Kapitel 18, die Verse 33 bis 38. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Diese Begebenheit, die wir hier lesen, die Johannes uns in seinem Evangelium überliefert hat, finden wir auch in den drei anderen Evangelien, nach Matthäus, Markus und Lukas. Aber nur an dieser Stelle taucht diese wesentliche Frage auf, die ja auch der Titel des heutigen Vortrags ist. Was ist Wahrheit? Wie hat das Pontius Pilatus wohl ausgedrückt? War er neugierig? Wollte er das wirklich wissen? Oder war er spöttisch? Das ist uns nicht überliefert. Wir haben auch keine Tonbandaufnahme, wir haben keinen YouTube-Mitschnitt, wo wir das nachschauen können, nachlesen können, nachhören können. Wir wissen das nicht. Schauen wir uns mal einige Punkte aus seinem Leben an. Pontius Pilatus war Statthalter des römischen Kaisers Tiberius. Und zwar, das ist sehr gut überliefert, von den Jahren 26 bis 36 nach Christus. Sein Herrschaftsbereich war in Judäa und Samaria. Er wird übrigens nicht nur in der Bibel erwähnt, sondern auch außerbiblisch, zum Beispiel bei Tacitus, Josephus Flavius und Philo von Alexandria. Also eigentlich eine sehr, sehr breite, abgestützte Überlieferung. Übrigens ist 1961 bei Ausgrabungen in Caesarea Maritima, seinem Herrschaftssitz, eine Pontius-Pilatus-Inschrift gefunden worden. Jahrhundertelang wurde das bezweifelt, dass es diesen Pontius Pilatus gegeben hat. Nun hat man den tatsächlichen archäologischen Beweis gefunden. Was war das für ein Mensch? Wir sehen hier angedeutet rechts den Pilatus auf dem Bild. Den Jesus, der rechts daneben steht, sieht man kaum. Er steht im Schatten. Aber Pilatus wird von der Sonne angestrahlt. Er ist bekleidet mit einer römischen Toga. Das zeichnet ihn aus als Persönlichkeit im Römischen Reich. Er war römischer Bürger. Andernfalls hätte er diese Toga gar nicht tragen dürfen. Und er war brutal. Er hat Jesus auspeitschen lassen. Und diese Peitsche war nicht eine Peitsche, wie man sich das heute vorstellt, sondern in die Lederriemen waren Metallstücke eingeflochten. Und mit dieser Peitsche wurde Jesus Christus ausgepeitscht. Und man kann sich vorstellen, was für Verletzungen das verursacht hat auf dem Rücken. Und schließlich wurde Jesus Christus von den römischen Soldaten auf Befehl dieses Pontius Pilatus eine Dornenkrone auf das Haupt gedrückt. Nicht leicht draufgesetzt, sondern runtergedrückt und dann noch mit einem Rohr obendrauf geschlagen. Er hat das alles zugelassen und hat auch zugelassen, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, getötet wurde. Ein sehr brutaler Herrscher. Nach 36 nach Christus wissen wir nicht mehr, wie es mit ihm weitergegangen ist. Ab dann ist der Schatten der Geschichte über ihm. Kommen wir zu einigen Beispielen, wie Wahrheit, was wir heute als Wahrheit um uns herum erleben. Das erste Beispiel, wir sehen das hier, ist Colin Powell. Das ist der ehemalige US-Außenminister. Und auf dem Bild hier rechts sieht man ihn, wie er am 5. Februar 2003 vor dem UN-Sicherheitsrat behauptet, dass Saddam Hussein im Besitz von Massenvernichtungswaffen sei. Viele von Ihnen werden sich daran vielleicht noch erinnern können. Er präsentierte in seiner Rede ein Röhrchen mit einem weißen Pulver und das sollte angeblich Anthrax-Erreger enthalten. Anthrax wird auch benannt mit Milzbrand. Das wurde übrigens schon im Mittelalter eingesetzt als biologische Waffe. Man hat mit Milzbrand verseuchte Tierkadaver über die Burgmauern der Feinde geworfen und damit die Menschen, die Feinde, damit anzustecken. In den beiden Weltkriegen haben alle Kriegsparteien an Milzbrandbomben gearbeitet und in der Folge darauf hat dann auch die UdSSR damit experimentiert. In den 1990er Jahren hat man dann im Irak große Mengen von Milzbrand gefunden, die eingesetzt werden sollten mit Bomben. Und diese Rede von Colin Powell 2003, in der er sagte, jeder Punkt dieser Anklage ist durch solide Quellen gestützt, war dann schließlich der Auftakt zum Angriffskrieg auf den Irak. Die amerikanischen Vorwürfe, die Colin Powell hier präsentiert hat, konnten in der Folge nie bestätigt werden. Man hat dieses Antrags in Irak nicht gefunden. Colin Powell ist dann 2004, also kurze Zeit später, zurückgetreten von seinem Amt und hat in 2005 sich im Fernsehen entschuldigt. Er sagte, dies ist ein Schandfleck in meiner Karriere. Das war seine Entschuldigung. Neben der Weltpolitik, da haben wir uns ja heute fast schon daran gewöhnt, dass da gelogen und betrogen wird, haben wir als weiteren Punkt das Showgeschäft, das internationale Showgeschäft. 2014 gingen Schocknachrichten durch das Internet. Die erste Seite, auf der das publiziert war, war ebuzz.com. Eine zu Selena Gomez nahestehende Person hat es ausgeplaudert. Selena ist mit Zwillingen schwanger. Wir sehen hier die Selena Gomez auf dem linken Bild und rechts den angeblichen Vater Justin Bieber. Die beiden waren nach vielen Querelen, nach langer Zeit endlich wieder ein Paar. Und dann kommt diese Nachricht und die verbreitet sich rasend schnell im Internet. Und was dazu kam, man hat sogar noch angebliche Ultraschallbilder der beiden Babys veröffentlicht. Im Nachhinein alles gelogen. Social Media ist natürlich etwas, was quasi prädestiniert dafür ist, um Unwahrheiten weiterzugeben. Wir kommen zu einem Beispiel aus der Schweiz. 2016. Auf YouTube tauchen Videos auf und auf diesen Videos saust eine sogenannte Go-Kart-Gang in der Nacht die Zürcher Berge herunter. Ist ja lustig, ne? Sie ließen sich danach von Trams die Berge wieder hochziehen. Die Zürcher Verkehrsbetriebe prüften daraufhin eine Strafanzeige. Die Stadtpolizei nahm Ermittlungen auf. Tele Zürich filmte am Tatort und die Nachricht verbreitete sich in der Presse im europäischen Ausland. Dann hat die Gang im Internet zu einem nächtlichen Massenrennen aufgerufen. Dazu haben sich über 80 Personen angemeldet. Wir schauen uns einmal den Videomitschnitt an, der auf YouTube eingestellt wurde. Und ganz interessant, bei etwa Sekunde 20 dieses Videos sieht man, dass sie sogar geblitzt wurden von einem Blitz. Aus lizenzrechtlichen Gründen wird im Livestream dieses Video nicht übertragen, aber es wird dort der Videolink, der Link im Internet angegeben, sodass man dort auch selber vom Rechner darauf zugreifen kann. Zwei Studenten einer Zürcher Hochschule, die das ganz bewusst ins Internet gestellt haben im Rahmen ihrer Bachelorarbeit, um zu sehen, was mit dieser Nachricht im Internet passiert. Wir kommen zur Wirtschaft. Diese Person kennen Sie vielleicht. Das ist Matthias Müller, ehemaliger Volkswagen-Chef. Er hat in dieser Pressekonferenz gesagt, wir haben nicht gelogen. Worum ging es da? Natürlich um den Dieselgate, um die Betrugssoftware, die der Volkswagen-Konzern wie auch viele andere Automobilhersteller in ihre Dieselfahrzeuge eingebaut haben. Matthias Müller ist im April diesen Jahres als Vorstandsvorsitzender von Volkswagen entlassen worden. Ähnliche Aussagen wie er haben wir übrigens auch von anderen Managern gehört, auch in letzter Zeit in der Schweiz. Ich erinnere da nur an den Postauto und an den Raiffeisenbank-Skandal. Ähnliche Aussagen haben wir dort gehört. Was im Nachhinein dabei herauskommt, wissen wir heute. Auch der internationale Sport ist eine interessante Spielwiese für Lügen. Auf der linken Seite sehen wir hier auf dem Foto Sepp Blatter, den ehemaligen FIFA-Präsidenten, und rechts daneben den UEFA-Chef Michel Platini. Gegen Sepp Blatter wurde wegen Verdacht auf Veruntreuung und Korruption ermittelt bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften. Am 28. September 2015 erklärte er vor Mitarbeitenden der FIFA, dass er nichts Illegales getan habe. Nur wenige Monate später, im Februar 2016, wurde der gleiche Sepp Blatter und auch der UEFA-Chef Michel Platini für 6 Jahre gesperrt. Scheinbar war doch etwas dran. Kommen wir noch einmal zur Politik. Dieses Foto, was wir hier sehen, ist ein Foto von der Vereidigungsfeier von Donald Trump am 20. Januar 2017. Wir sehen hier das Kapitol im Hintergrund, wo die Vereidigungsfeier stattfand. Das Kapitol ist ja der Parlamentssitz, Repräsentantenhaus und Senat der Vereinigten Staaten von Amerika. Und auf der National Mall dort davor versammelte sich dort eine Menge von Personen, die dort zuschauen wollte. Und dieses Foto ist ein offizielles Foto der amerikanischen Administration, auf dem man ja erkennen kann, dass dort einige Flächen vor dem Kapitol noch frei waren, dass dort keine Menschen standen. Das hat die Presse aufgegriffen und hat das verglichen mit der Anzahl Personen, die bei den Vereidigungsfeiern von Barack Obama 2009 und 2013 anwesend gewesen sind an der gleichen Stelle, und haben diese Fotos miteinander verglichen. Und auf den Fotos sieht man eindeutig, dass bei der Vereidigungsfeier von Barack Obama deutlich mehr Personen vor Ort waren. Jetzt kann man natürlich fragen, stimmt das wirklich? Sind die Zeitpunkte, an denen die Fotos aufgenommen wurden, gleich? Das kann man im Nachhinein natürlich nur nachvollziehen, wenn man selber dabei war. Was interessant ist jedoch, wie die amerikanische Regierung darauf reagiert hat, auf diese Vorwürfe. Der Pressesprecher von Trump, Sean Spicer, den wir hier links sehen im Bild, hat am 21. Januar in seiner ersten Pressekonferenz davon gesprochen, dass das größte Publikum, das jemals eine Amtseinführung verfolgt habe, dort anwesend gewesen sei. Und interessant ist jetzt, wie die Beraterin des US-Präsidenten Kellyanne Conway kurz danach auf NBC dazu Stellung genommen hat. Sie hat gesagt, Sean Spicer, unser Pressesprecher, hat dazu alternative Fakten dargestellt. Das heißt, es gibt in diesem Fall zwei verschiedene Ansichten. Und beides sind Fakten. Beides ist Wahrheit. Aber wenn wir mal nachdenken mit unserem Verstand, dann würden wahrscheinlich viele von uns sich wundern, weil die widersprechen sich. Trotzdem sind beides Fakten. Trotzdem ist beides Wahrheit. Oder wird zumindest als Wahrheit deklariert. Wir kommen zu einem weiteren sehr, sehr aktuellen Thema aus der internationalen Politik. Der saudische Journalist Khashoggi, und den haben wir ja im Moment täglich in den Medien, von morgens bis abends und im Fernsehen und in der Printpresse sowieso, verschwindet im saudischen Konsulat in Istanbul, und zwar am 2. Oktober 2018, genau vor einem Monat, ist er verschwunden. Er ist in dieses Konsulat gegangen und kam nicht mehr raus. Die saudische Regierung hat dann zunächst behauptet, dass dieser saudische Journalist das Konsulat lebend verlassen habe. Seine zukünftige Frau, die auf ihn draußen gewartet hat, hat aber bezeugt, dass er nicht wieder rausgekommen ist. Dann hat sich die türkische Regierung eingeschaltet, weil das saudische Konsulat befand sich auf türkischem Boden in Istanbul. Der türkische Regierungsvertreter hat dann über Folterung und Ermordung von Khashoggi berichtet, am 11. Oktober, also 9 Tage später. Und erst am 20. Oktober 2018, also weitere 9 Tage später, nachdem die internationale Welt massiven Druck auf Saudi-Arabien und die Regierung ausgeübt hat, haben saudische Behörden bestätigt, dass Khashoggi dort im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Bis heute wissen wir noch nicht, was dort passiert ist. Bis heute wissen wir auch noch nicht, was mit den sterblichen Überresten dieses Journalisten passiert ist. Wir können gespannt sein, was in den nächsten Tagen da noch herauskommt. Deepfake. Ich weiß nicht, ob Sie von diesem Begriff schon mal gehört haben. Durch die Möglichkeiten, die wir heute haben mit künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence, gibt es mittlerweile Software, mit denen Lippen-, Mund- und Kinnbewegungen von Personen analysiert werden können und ihnen dann gefälschte Aussagen in den Mund gelegt werden können. Das erste Mal, dass das im großen Stil passiert ist, war Ende 2017, also vor etwa einem Jahr. Dort hat die Miss Israel und Schauspielerin Gal Gadot wurde in gefälschte Videos kopiert, und diese wurden im Internet publiziert. Ich zeige Ihnen diese Videos nicht, das passt hier überhaupt nicht hin. Sie können sich vorstellen, was das für Videos sind. Das ist eine Frau, die verheiratet ist, eine Familie hat und mit so etwas im Internet konfrontiert wird. Ich möchte aber ein anderes Deepfake zeigen mit Kate McKinnon. Das ist eine US-amerikanische Komikerin, die sich als Hillary Clinton ausgibt. Natürlich sind die international bekannten Politiker immer für sowas gut geeignet, um da Beispiele mitzumachen. Auch das ist auf YouTube veröffentlicht. Der Link wird für diejenigen am Livestream eingeblendet. Und wir schauen uns das Video an. Auf der linken Seite sieht man die Kate McKinnon und auf der rechten Seite sieht man Hillary Clinton, die etwas sagt, was sie nie gesagt hat. Also das war eine Situation, in der Trump die Wahl gewinnt und sie freut sich darüber, dass sie die Wahl verloren hat. Es ist täuschend echt. Es ist täuschend echt. Wenn man das nicht selber sieht und beurteilen würde, das kann sie doch gar nicht gewesen sein, dass sie sowas sagt, würde man das glauben. Ein weiteres Beispiel. Fake Voice. Audio. Die chinesische Firma iFlytek hat kürzlich ein mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also wiederum künstliche Intelligenz, erstelltes Video veröffentlicht, in dem Donald Trump und Barack Obama auf Chinesisch sprechen, obwohl beide diese Fremdsprache gar nicht beherrschen. Und sie machen damit eigentlich Werbung für diese Firma iFlytek. Auch dieses Video findet man auf YouTube und wir werden uns das hier im Saal jetzt anschauen. Und achten Sie einmal auf die Mundbewegungen und auf das, was dort gesagt wird. Also wenn Sie etwas sehen oder etwas hören oder in Videos sehen und hören, glauben Sie nicht unbedingt, dass das Wahrheit ist. Man kann das als Außenstehender kaum unterscheiden. Und wir stehen da erst am Anfang der Entwicklung. In den kommenden Jahren wird dort noch sehr, sehr viel passieren. Und bisher ist das zum Teil lustig, aber wenn das einen selber betrifft und man auf einmal ein Video über sich selber findet im Internet, dann kann man sich vorstellen, wie man sich dann fühlt und wie auch andere einen dann vielleicht sehen. Wir stehen in einer Zeit, wo dieses alles nicht plötzlich gekommen ist. Wir haben eine Phase hinter uns, in der sich das entwickelt hat. Und wir wollen uns hier heute Abend besonders auf die westliche Kultur hier in Mitteleuropa konzentrieren. Wir wollen zurückgehen bis ins alte Griechenland, Rom, das Mittelalter, die Renaissance, die Aufklärung, die Moderne und die Postmoderne. Das ist die Zeit, in der wir uns heute befinden, die Postmoderne. Wir werden da relativ schnell durchgehen. Ich werde immer nur einzelne wesentliche Punkte, Aspekte beleuchten, die uns helfen werden zu verstehen, warum das heute so ist, wie es ist. Alexander der Große, das haben die meisten von uns sicherlich in der Schule gelernt, war von 336 bis 323 vor Christus König von Makedonien. Und Griechenland wurde unter ihm zum Weltreich. Die hellenistische Kultur dominierte die damals bekannte Welt. Die Griechen haben Götter verehrt, heidnische Götter. Sie waren aber keine unendlichen Götter. Sie waren eigentlich nur vergrößerte Menschen. Sie hatten keine ausreichende Grundlage für Werte, Moral und Leben der Menschen auf der Erde. Und das haben auch die Philosophen der damaligen Zeit schon sehr, sehr genau gewusst. Ein Beispiel ist Demokrit, ein griechischer Philosoph und Naturwissenschaftler. Er sagte, die Menschen haben sich ein Trugbild des Zufalls erdichtet als einen Deckmantel ihrer eigenen Ratlosigkeit. Und Sokrates, ebenfalls ein griechischer Philosoph, hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, wo ist denn da Wahrheit? Was ist wahr? Schon damals waren die Menschen unsicher. Gehen wir zum nächsten Weltreich, zu Rom. 146 vor Christus erlangte Rom die Herrschaft über Griechenland, löste Griechenland als Weltmacht ab. Wir haben hier auf den Bildern zwei römische Herrscher, Julius Caesar links und sein Großneffe und Adoptivsohn Octavian rechts. Julius Caesar lebte von 100 bis 44 vor Christus. Er erhielt die totalitäre Macht über das römische Empire, nachdem der Senat die Ordnung im Staat nicht mehr sichern konnte. Und seine totale, absolute Macht war zeitlich unbeschränkt. Sein Großneffe und Adoptivsohn Octavian übernahm dann seine Position, nachdem Julius Caesar ermordet worden ist. Er wurde zu seinem Nachfolger. Sein Name hieß Augustus, übersetzt aus dem Lateinischen, der Erhabene. Und ab 12 nach Christus, also kurz vor seinem Tod, er ist dann 14 nach Christus gestorben, so 12 nach Christus nannte man ihn Pontifex Maximus. Das war eigentlich die Bezeichnung des obersten heidnischen römischen Priesters. Er wurde also in Personalunion Kaiser und oberster heidnischer Priester. Im Übrigen ist diese Bezeichnung heute eine Bezeichnung des Papstes in Rom. Er ist der Pontifex Maximus, der oberste der römischen Priester, der oberste der heidnischen römischen Priester. Das römische Reich, das wissen wir heute, wurde durch militärische Stärke zur beherrschenden Weltmacht. Aber die ersten Christen wurden grausam verfolgt. Und wir sehen hier auf der rechten Seite ein Bild des Kolosseums. Für diejenigen von Ihnen, die schon mal in Rom waren, kennen das sicherlich. Das Kolosseum war das größte je gebaute Amphitheater der Welt und wurde zwischen 72 und 80 nach Christus in Rom erbaut. Der Kaiser ließ sich als Gott verehren und er akzeptierte die Christen nicht. Warum? Die Christen haben sich geweigert, den Kaiser als Gott anzuerkennen. Sie haben nur den allmächtigen Schöpfergott der Bibel akzeptiert, waren also nicht tolerant und das hat der Kaiser in Rom nicht toleriert und sie deswegen grausam verfolgt. Wir wissen heute, dass Rom, das Römische Reich, obwohl es so stark war, aufgrund von Dekadenz und kulturellem und wirtschaftlichem Niedergang untergegangen ist. Die nächste Phase ist das Mittelalter, ab etwa 500 bis 1350 nach Christus. Staat und Kirche arbeiteten zunehmend in ihrer Machtausübung zusammen. Ein Beispiel sehen wir hier auf dem Bild. Karl der Große wurde 800 nach Christus von Papst Leo III. In Rom zum Kaiser gekrönt. Und er hat sich dankbar gezeigt, indem er dem Papst nämlich im Gegenzug eine starke Landbasis in Italien dafür gegeben hat. Die nächste Phase in der Geschichte war die Renaissance. Das kommt aus dem Französischen, das kann man übersetzen mit Wiedergeburt. Das Mittelalter war eine sehr dunkle Zeit. Und in dieser Zeit der Renaissance hat man sich zurückerinnert an die antiken Schriften der alten Griechen und der Römer. Der autonome Mensch wurde im Humanismus der Renaissance zum Mittelpunkt aller Dinge. Und wir sehen hier ein bekanntes Beispiel aus der Kunst dieser Zeit. Michelangelo hat die Marmorstatue David geschaffen in Florenz von 1501 bis 1504, aus einem einzigen Marmorblock diesen über 5 Meter hohen David geschaffen, der dann auch dort öffentlich ausgestellt wurde. Heute kann man ihn noch besichtigen im Original in Florenz. Das ist der König David, der da dargestellt werden soll. Das Interessante ist, dass diese Marmorstatue falsche Proportionen hat. Wenn man sich das genauer anschaut, ist der Kopf etwas zu groß im Vergleich zum Körper und auch die Hand, die rechte Hand, die hier so runterhängt, ist zu groß geraten. Das zeigt eigentlich, in welche Richtung der Zeitgeist ging. Der Verstand wurde wichtig und das menschliche Schaffen mit den Händen wurde wichtig. Der Körper dagegen war kleiner. Was übrigens auch noch ganz interessant ist, der König David war ja ein Jude. Das sieht man an dieser Statue nicht. Die Statue ist nicht beschnitten. Also das ist eigentlich ein idealistischer David aus der Sicht der Renaissance und dem Zeitgeist der Renaissance. Die nächste Phase ist die Aufklärung, 1600 bis 1800 nach Christus. Im Zeitalter der Vernunft erreichten die humanistischen Strömungen der Renaissance ihren Höhepunkt. Und diese Zeit der Aufklärung war eigentlich die totale Antithese, der totale Gegenpol zur Reformation, die wir uns dann heute Abend etwas später anschauen werden. Einige Zeitgenossen aus der Aufklärung, ein ganz wichtiger Vertreter ist Voltaire, ein französischer Philosoph. Er sagte, der Mensch ist bei der Suche nach der Wahrheit völlig auf sich allein gestellt. Gott gibt es nicht mehr. Jetzt zählt nur noch der Mensch. Ein weiterer Vertreter ist Jean-Jacques Rousseau gewesen, ein Philosoph aus Genf stammend. Er forderte in seinem Konzept der autonomen Freiheit nicht nur die Freiheit von Gott, sondern darüber hinaus von jeglicher Einschränkung durch irgendeine Autorität. Wo das hinführt, hat der deutsche Theologe Friedrich Schleiermacher in einem bekannten Satz zusammengefasst. Ich stimme übrigens nicht mit seinen sonstigen Aussagen überein, aber diese Aussage finde ich treffend. Humanität ohne Divinität endet in Bestialität. Humanität ohne Divinität endet in Bestialität. Nun haben wir diese beiden Vertreter der Aufklärung gehört. Was ist dann passiert? Und zwar besonders in Frankreich. Sie haben ja beide sehr stark in den französischsprachigen Raum gewirkt. Im Juni 1789 brach die Französische Revolution aus und war dann auf dem Höhepunkt bis 1791, das hat ja einige Zeit gedauert, wurde dann eine Verfassung ausgearbeitet. Aber in der Folge, 1792 bis 1794, wütete dann die Folgephase, die zweite Phase der Revolution, und die endete in einem Blutbad. Im Juli 1794 wurde sogar der Revolutionsführer dieser französischen Revolution, Maximilien Robespierre, den wir hier rechts auf dem Bild sehen, hingerichtet. Und Tausende mit ihm. Und das ebnete den Weg für Napoleon Bonaparte, der schließlich die autoritäre Herrschaft über Frankreich übernahm. Und das hat sich ausgewirkt auf ganz Europa. Was ist in der Zwischenzeit, in dieser Aufklärungsphase, an anderen Stellen Europas passiert? Immanuel Kant, ein deutscher Philosoph, entfernte alles aus der Bibel, was ihm nicht vernünftig erschien. Also er hat entschieden, was ist vernünftig im Wort Gottes und was nicht. Was bleibt drin, was nehmen wir raus? Im Übrigen stellte er überhaupt in Frage, dass Gott durch ein Buch zu den Menschen sprechen würde. Er hat sich das anders überlegt. Ein zweiter Vertreter ist Gotthold Ephraim Lessing, ebenfalls ein deutscher Dichter und Freimaurer. Er war ganz dem Toleranzgedanken verpflichtet. Viele von Ihnen kennen vielleicht sein bekanntes Werk Nathan der Weise. Und dort kommt die sogenannte Ringparabel vor. Ein reicher Mann im Osten besaß einen Ring, der die geheimnisvolle Auswirkung hatte, vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Und zwar, wenn jemand diesen Ring mit Zuversicht tragen würde. Nun hatte der reiche Mann drei Söhne und er wollte diesen Ring ja weiter vererben an seine Söhne, aber er hatte nur einen Ring, also ließ er zwei Kopien anfertigen und übergab dann nach seinem Tod, wurden den drei Söhnen diese drei Ringe übergeben und keiner wusste, wer der echte war. Nun gab es einen weisen Richter, der die drei Söhne belehrt hat und ihnen gesagt hat, jeder solle so handeln, als wäre der eigene Ring der echte. Und später würde dann ein weiserer Richter auftreten als er selber und die drei Söhne richten. Wofür stehen diese drei Ringe? Die drei Ringe stehen für die monotheistischen Religionen Christentum, Islam und Judentum. Welche dieser drei Religionen richtig sei, könne der Mensch also zu Lebzeiten gar nicht wissen, sondern erst nach dem Tod. Das ist die Aussage dieser Ringparabel von Gotthold Ephraim Lessing. Die Wahrheit in dieser Welt kann also nicht erkannt werden, nach Lessing. Und das steht in einem krassen Widerspruch, wie wir noch sehen werden, zum Evangelium Jesu Christi. Wir kommen nun zur nächsten Phase, das ist die Moderne. Die schließt sich an und beginnt im Jahre 1800 und geht bis etwa 1960 nach Christus. Das ist die Phase der industriellen Revolution. Wir sehen eine explosionsartige Steigerung der menschlichen Produktivität und damit einhergehend des menschlichen Selbstvertrauens. Es gab keine Grenzen für die Menschen. Ganz besonders wichtig wurde die Vernunft und der sogenannte Empirismus. Das ist eine Erkenntnis, die basiert auf dem, was man erkennt mit seinen Sinnen, mit den menschlichen Sinnen. Und diese beiden, Vernunft und Empirismus, fanden ihre Anwendung in Wissenschaft und Technik. Und das prägte das Denken und Handeln der Menschen. Und jede nicht beobachtbare Wahrheit galt als relativ. Das heißt, abhängig vom Blickwinkel, abhängig von der jeweiligen Person. Wir spüren schon, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Der Herr hier auf dem Bild ist Charles Darwin, der in dieser Zeit lebte und die Evolutionstheorie entwickelt hat. Und mit dieser Evolutionstheorie, die heute ja fast Gesetzescharakter hat, hat man so das Gefühl, aber bis heute nie nachgewiesen werden konnte, ganz im Gegenteil, es gibt gute Gründe, weswegen man an dieser Evolutionstheorie zweifeln muss, aber mit dieser Evolutionstheorie konnte der Mensch auf einmal seine Entstehung erklären ohne einen Schöpfergott. Das passte genau ins Bild. Der Mensch braucht keinen Gott. Er schafft alles alleine. Diese Postmoderne ging etwa bis ins Jahr 1960. Und hieran schloss sich die Phase der Postmoderne an. Also die Postmoderne kam nach der Moderne. Post heißt nach, also das ist das Zeitalter nach der Moderne. Seit 1960 und wir leben heute immer noch in dieser Zeit der Postmoderne. Wissenschaft und Technik sind gut, haben den Menschen geholfen, aber haben den Menschen in eine tiefe Sinnkrise gestürzt. Einige Beispiele, zwei Weltkriege mit Millionen und Abermillionen von Toten, Atomwaffen, wie wir hier auf dem Bild sehen, Umweltzerstörung, Hungerkatastrophen und so weiter und so weiter und so weiter. Die Konsequenz, es gibt keine allgemeingültige Wahrheit mehr. Paul Feierabend, der bekannte österreichische Philosoph, hat das Folgende gesagt. Der einzige allgemeine Grundsatz, der den Fortschritt nicht behindert, lautet anything goes. Alles ist möglich. Alles geht. Es gibt keine Grenzen mehr. Konsequenz? Jedes System, das behauptet, objektiv wahr zu sein und andere Wahrheitsansprüche negativ beurteilt, möchte nur Herrschaft ausüben und muss deswegen radikal bekämpft werden. Und das Christentum ist absolut. Im Sinne dieser Frage, was ist Wahrheit? Und kann deswegen nicht toleriert werden von der Welt. Welche Konsequenzen sehen wir in der Entwicklung unseres Lebens, heute in der Postmoderne? Ich habe hier vier wesentliche Punkte aufgeführt und jeweils kurz ausgeführt. Akzeptanz, Bedürfnisorientierung, Individualisierung und das Zusammenleben der Menschen. Akzeptanz. Der Lebensstil anderer Menschen muss nicht nur toleriert werden, nein, er muss akzeptiert werden. Wir müssen das gut finden, was die anderen meinen, selbst wenn es im Widerspruch zu unserer eigenen Einstellung steht. Wahrheit ist relativ. Jeder kann seine eigene Wahrheit haben, Sie kann sich sogar widersprechen. Das finden wir in Beispielen wie Gender. Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Heute gibt es hunderte verschiedene Geschlechter. Und jeder kann entscheiden, welches Geschlecht er gerade hat. Und morgen hat man ein anderes Geschlecht. Und übermorgen wieder ein anderes. Und mit dem medizinischen Fortschritt kann man das sogar am eigenen Körper anpassen lassen. Das ist nicht reversibel. Aber dann sagt man sich halt am nächsten Tag, jetzt will ich es doch wieder anders. Unzucht. Menschen leben zusammen, wechseln ihre Partner, häufiger als die Unterwäsche. Ehebruch ist an der Tagesordnung. Man meint fast, es werden mehr Ehen geschieden als neue Ehen geschlossen. Abtreibung ist völlig normal geworden, wurde erst Anfang der 70er Jahre salonfähig, möchte ich mal sagen. Statistiken gehen davon aus, dass aktuell im Jahr 10.000 ungeborene Babys in der Schweiz getötet werden im Mutterleib. In Deutschland sind es 100.000. Weltweit geht man von weit über einer Milliarde ungeborene Menschen aus, die vor der Geburt getötet wurden. New Age, fernöstliche Denkweisen, Religionen, Mystik gehört zum Alltag. Drogen sind kein Problem mehr. Kürzlich hat die kanadische Regierung Cannabis freigegeben, ist nicht mehr strafbar, kann öffentlich konsumiert werden. Wir stehen auch hier erst am Anfang, würde ich meinen. Bedürfnisorientierung. Der Mensch möchte die Befriedigung seiner eigenen Wünsche und zwar sofort. Noch nicht mal einen Tag warten. Konsum, immer das Neueste haben, auch gar nicht ins Geschäft gehen, das würde viel zu aufwendig sein, sondern lieber bei Zalando bestellen. Und wenn es nicht gefällt, am nächsten Tag zurückschicken. Mode geht genau in diese Richtung. Unterhaltung. Früher hatte man einige Fernsehkanäle, aus denen man auswählen musste. Heute ist Netflix aktuell. Da kann man durch hunderte von Kanälen zappen, sich aussuchen, was man möchte. Und wenn man es nicht mehr möchte, wenn man den Film nicht zu Ende schauen will, geht man zum nächsten. Vergnügen in jeglicher Art und Weise. Vergnügen, persönliches Vergnügen steht im Vordergrund. Nächster Punkt, Individualismus. Hier geht es ausschließlich darum, was bringt mir das jetzt? Ich frage nicht mehr, wie schade ich damit einem anderen, sondern was bringt es mir und zwar jetzt? Und dann mache ich das. Das Zusammenleben. Heute ist in unverbindliche soziale Kontakte einzugehen, bei Klicken dabei zu sein. Völlig unverbindlich. Und wenn ich nicht mehr möchte, dann gehe ich wieder. Langfristige Beziehungen sind out. Ehe und Familie spielen kaum mehr eine Rolle in der Welt. Stattdessen haben wir ja die sozialen Medien. Wir haben verschiedene Profile auf Instagram etc. Die Jüngeren, die Älteren von uns sind gut vernetzt auf LinkedIn. Man weiß ja nie, wann man einen neuen Job braucht. Es gibt auch Alternativen, Xing zum Beispiel. Also man kann sogar wählen. Und ich greife etwas vor, wenn man in den christlichen Kontext geht, sieht es nicht anders aus. Die Postmoderne hat auch da massive Spuren hinterlassen. Das, was hier unter Akzeptanz steht, findet man heutzutage auch in vielen Kirchen und Gemeinden. Unterhaltung und Vergnügen gehört auch zum Alltag vieler Gemeinden. Man muss eine Show abziehen am Sonntag, sonst kommt keiner mehr. Individualismus ist natürlich auch etwas Schönes in der Gemeinde. Man muss ja gar nicht mehr Mitglied einer Gemeinde sein. Man kann ja wählen. Im christlichen Kontext gibt es ja solche Plattformen wie Sermon Online. Da kann man sich am Sonntagmorgen auswählen, wen man hört. Und man braucht sich auch gar nicht den Gesprächen der Geschwister in der Gemeinde auszusetzen. Die fragen, warum man nicht bei der Bibelstunde war und nicht im Gebetskreis und im Hauskreis auch schon 3 Wochen nicht mehr aufgetaucht ist. Stimmt etwas nicht? Das wird man dann gar nicht gefragt, weil der Prediger predigt einen ja an. Und wenn er über etwas spricht, was einem nicht gefällt, zappt man weiter. Das Zusammenleben, auch hier, das zieht auch hier ein in die Kirchen und Familien. Wir werden dann nachher noch etwas mehr zu hören. Die Postmoderne. Es gibt keine allgemeingültigen Antworten mehr auf die Wahrheitsfrage. Stattdessen gibt es einen weltanschaulichen Pluralismus. Anything goes. Alles ist möglich. Aber Antworten auf Sinnfragen, die sich jeder Mensch stellt, wie woher komme ich, warum bin ich überhaupt hier und wohin werde ich mal gehen, hat der Mensch nicht. Er stellt sie sich vielfach auch gar nicht mehr und kauft sich lieber das neueste iPhone. Das lenkt ab. Was sagt Gott in seinem Wort zur Wahrheit? Ich habe da einmal eine Statistik gemacht. Insgesamt finden wir das Wort Wahrheit in der Bibel 178 Mal. Also das ist ein Thema, das immer wieder vorkommt, sowohl im Alten Testament 79 Mal als auch im Neuen Testament 99 Mal. Also durchgehend durch das ganze Wort Gottes findet man dieses Wort Wahrheit. Im Neuen Testament, ganz besonders im Johannesevangelium, in den Johannesbriefen und bei Paulus, in den Paulusbriefen. Dort ganz geballt. Was lesen wir zusammengefasst in aller Kürze zum Thema Wahrheit in der Bibel? Die Bibel sagt, dass der Gott der Bibel der einzig wahre Gott ist. Alle seine Worte sind wahr. Sein Sohn Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um allen Menschen die Wahrheit zu bezeugen. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte, dass wir verstehen, was Wahrheit ist. Und Jesus Christus, dieser Sohn Gottes, so sagt die Bibel, ist die Wahrheit in Person. Er ist die Wahrheit. Er ist nicht irgendeine Wahrheit, eine relative Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit. Eine klare Antwort. Und was die Bibel auch macht, sie zeigt den Gegenspieler auf, den Vater der Lüge. Jesus Christus selber sagt in Johannes 8, Vers 44 über den Teufel, der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Klipp und klar. Schauen wir uns nun an, wie sich die Christenheit diesen Aussagen gegenüber positioniert hat in den letzten 2000 Jahren. Die Entwicklung in der Christenheit. Die frühen Christen, die erste christliche Kirche, die Staatskirche, die daraus entstanden ist, Reformation, Erweckungen im 17. bis 19. Jahrhundert und dann der Niedergang vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. Die frühen Christen haben sich innerhalb kurzer Zeit von Jerusalem über Judäa, Samaria bis in die gesamte damalige Welt verbreitet. Der unendlich persönliche Gott spricht durch das Alte Testament der Juden, durch das Leben und die Lehren von Jesus Christus und durch das gerade entstandene Neue Testament zu den Christen. Und sie haben eine absolute, universell gültige Wahrheit und können damit den Staat um sich herum, den heidnischen Staat um sich herum und den Zeitgeist beurteilen. Aus diesen frühen Gemeinden entwickelt sich in den folgenden Jahrhunderten eine Staatskirche. Die Kirche wurde verfolgt in den ersten Jahrhunderten und Kaiser Konstantin, der römische Kaiser, hat in 313 nach Christus die Christenverfolgung offiziell für beendet erklärt. Und wenige Jahrzehnte später, im Jahr 381 nach Christus, wurde das Christentum sogar zur offiziellen Staatsreligion. In kurzer Zeit von der Verfolgung zur offiziellen Kirche. Wir finden hier, wir haben hier zwei Bilder von auf der linken Seite Ambrosius und auf der rechten Seite Augustinus. Sie vertraten noch weitgehend biblische Lehren im 4. Jahrhundert nach Christus. Rettung allein aus Gnade. Aber sie wurde zunehmend von der Kirche durch die Werkgerechtigkeit ergänzt und schließlich ersetzt. Es geht nicht mehr nur um Gnade. Der Mensch muss selber etwas tun, um von Gott angenommen zu werden. Im Mittelalter zeichnete sich die Staatskirche, besonders die Oberschicht in der Staatskirche, durch Korruption, Habgier, Unzucht und Maßlosigkeit aus. War lange Zeit das Konzil, also die Gemeinschaft der Verantwortlichen in der Kirche, verantwortlich für Entscheidungen, wurde dieses Konzil ersetzt durch die Monarchie des Papstes. Und zeitweise gab es sogar mehrere Päpste parallel, die konkurriert haben miteinander. Es gab immer wieder Vertreter aus der Kirche, wie hier zu sehen Thomas von Aquin, ein Mönch, der im 13. Jahrhundert gelebt hat, der auf solche Themen hingewiesen hat, aber auf der anderen Seite auch wieder zurückgefallen ist in das heidnische Denken, zum Beispiel eines Aristoteles. In dieser Zeit des Mittelalters wurden Vernunft des Menschen und Offenbarung Gottes auf die gleiche Stufe gestellt. Im Spätmittelalter kamen so schreckliche Dinge auf, wie Inquisitionsverfahren gegen Irrlehrer, gegen Magier, Hexen, Gotteslästerung unter Anwendung von schrecklichster Folter und Todesstrafen. Ablasszahlungen, dort konnte man sich freikaufen von einer Zeit im Fegefeuer, also man konnte die Zeit des Fegefeuers reduzieren, für sich selber und auch schon für gestorbene Angehörige. Heiligsprechungen von Menschen, die gestorben waren, Verehrung von Reliquien und Anrufung dieser heiligen Verstorbenen. Die Marienverehrung kam stark auf und das Zölibat wurde von Papst Innozenz IV. Erzwungen. Waren die Priester dieser Staatskirche lange Zeit, war es ihnen erlaubt zu heiraten, war ab dem Moment das Zölibat eingeführt, sie durften nicht mehr heiraten. Und dann kam die Reformation auf. Zeitgleich mit der Renaissance im Süden Europas kam die Reformation auf. Schon in dem Jahrhundert davor gab es mehrere Vertreter, die in diese Richtung gearbeitet haben. Wir haben hier zwei Beispiele. Links John Wycliffe, 1320 bis 1384. Er lehrte, dass die oberste Autorität die Bibel sei. Er starb dann 1384 und wurde vom Konstanzer Konzil 1412 post mortem, also nach seinem Tod, Jahrzehnte nach seinem Tod, als Ketzer verurteilt. Seine sterblichen Überreste wurden dann ausgegraben und verbrannt. Und der zweite, den wir rechts sehen, ist der böhmische Theologe Jan Hus. Auch er erkannte die Bibel als einzige Autorität an und lehrte die Erlösung des Menschen allein aus Gnade. Ihm wurde dann freies Geleit zugesichert. Er wurde eingeladen zum Konzil nach Konstanz. Kaum war er dort, wurde er gefangen genommen und später dort grausam hingerichtet. Schließlich brach dann ein Jahrhundert später in Europa die Reformation aus. 1417 hatten wir den Thesenanschlag durch Martin Luther in Wittenberg. 1523, wenige Jahre später, Ulrich Zwingli, nicht weit von hier in Zürich, brach mit Rom. 1534 König Heinrich VIII. In England trennte die englische Kirche von Rom und 1536 schließlich auch Johannes Calvin in Genf und viele weitere. Die Reformatoren ersetzten das humanistische Weltbild durch die biblische Autorität. Die fünf Solas waren wichtig für sie. Sola Scriptura, allein durch die Schrift und ohne dass Menschen etwas dazufügten, sola fide, allein aus Glauben, ohne menschliche Werke, also keine Werkgerechtigkeit, sola gratia, allein aus Gnade Gottes, die sündigen Menschen können überhaupt nichts dazu beitragen, solus Christus, allein der Gottessohn Jesus Christus, als einziger Mittler zwischen Gott und den Menschen und soli deo gloria, allein zur Ehre Gottes und nicht zur Ehre von Menschen. Die Bibel wurde in dieser Zeit in viele verständliche Sprachen übersetzt, sodass das Volk endlich auch lesen konnte, was Gott in seinem Wort geschrieben hat. Aber trotz der Reformation gab es immer noch negative Punkte, einige möchte ich nennen. Ein Festhalten an den falschen kirchlichen Lehren, zum Beispiel dem Sakrament der Kindertaufe und die gnadenlose Verfolgung von Andersgläubigen, zum Beispiel der Täufer, gerade auch hier in nicht allzu weiter Entfernung von uns hier in der Schweiz. Wie reagierte nun die Staatskirche, die katholische Kirche darauf? Im Konzil von Trient von 1545 bis 1563 haben sie wie folgt darauf reagiert. Sie haben die Heilsgewissheit der Christen verworfen, die Gleichberechtigung zwischen Bibel und kirchlichen Traditionen bestätigt, die sieben Sakramente bestätigt, die Wiedertaufe verurteilt, die Wandlung beim Abendmahl, die sogenannte Transsubstantiation, das heißt Blut Jesu entspricht nicht nur als Symbol dem Wein beim Abendmahl, sondern dass der Wein beim Abendmahl wird umgewandelt in das echte Blut Jesu. Und das Brot wird umgewandelt beim Abendmahl in den echten Leib Jesu. Bestätigung der Lehre vom Fegefeuer, Bestätigung der Fürbitte für Verstorbene und Bestätigung des Ablasshandels. Ignatius von Loyola hat schließlich den Jesuitenorden gegründet mit dem Ziel der Zerstörung des Protestantismus. Franziskus, der aktuelle katholische Papst in Rom, ist der erste Papst aus dem Jesuitenorden. Und unter diesen Aspekten muss man alles beurteilen, was Franziskus von sich gibt. Er ist Jesuit. Es gab dann in dem 17. bis 19. Jahrhundert verschiedenste Erweckungen. Ich möchte hier auf einige eingehen. Der Pietismus, die Methodisten, die Baptisten, die Brüderbewegung, Äußere Mission, Hudson Taylor, China-Inland-Mission und auch die Gemeinschaftsbewegung. Zwei berühmte Erweckungsprediger kennen vielleicht einige von Ihnen, Charles Haddon Spurgeon in London, links auf dem Bild zu sehen, und Dwight Lyman Moody, wesentlich in Chicago gewirkt, aber auch darüber hinaus bis hin nach Europa. Aber gleichzeitig zu diesen Erweckungen, die an verschiedenen Stellen in unserem Europa aufgebrochen sind, entstanden auch viele einflussreiche Sekten. Was meine ich unter Sekte? Sekten haben eine zentrale Lehrmeinung, die von der Heiligen Schrift abweicht. Das Erlösungswerk Christi ist nicht ausreichend. Der Mensch muss selber etwas tun, um errettet zu werden. Und sie vertreten die exklusive Ausschließlichkeit. Beispiele sind Zeugen Jehovas, die Adventisten, die Neuapostolische Kirche, die Mormonen, die christliche Wissenschaft. Und seither sind viele, viele weitere Sekten entstanden. Welche Entwicklung gab es im 19. bis 21. Jahrhundert im Protestantismus? Die liberale Theologie zog ein. Bultmann ist hier ein Hauptvertreter. Die Bibel enthält Gottes Wort, sagte er, aber ist nicht unfehlbar. Die Neo-Orthodoxie, Karl Barth. Die Bibel ist in geschichtlichen und wissenschaftlichen Bereichen fehlerhaft, sagte er. Wer entscheidet, was ist richtig, was ist falsch? Die Menschen. Woher wissen die das? Pfingster und Charismatiker mit mehreren Wellen von ganz extremen Schwärmereien. Die Gott-ist-tot-Theologie von Paul Tillich. Er sagte, statt eines persönlichen Gottes gibt es nur eine universelle Gottesidee. Und schließlich Dorothea Sölle, feministische Theologie, Forderung der Uminterpretation der Bibel zum Weiblichen. Also es gibt kein Unser Vater mehr, sondern das Unser Mutter. Und so weiter. Es ging aber weiter. Die besucherzentrierten Gemeinden, also die Angleichung der Gemeinde und der Kirchen an die Kirchenfernen. Unterhaltung statt gesunde Lehre. Beispiele hierfür sind Willow Creek, und Saddleback in den USA, zwei Megakirchen, die mittlerweile auch massiv Fuß gefasst haben, hier in Europa und auch in viele Freikirchen mittlerweile eingedrungen sind. Die missionale Insiderbewegung, Gesellschaftstransformation durch Kontextualisierung des Evangeliums. Was bedeutet das, Kontextualisierung? Das Evangelium wird angepasst an die jeweilige Kultur. Und zwar so, dass es nicht mehr anstößig ist. So gibt es nun Moslems, die auch an Jesus glauben. Und sie sind immer noch Moslems. Und trotzdem glauben sie an Jesus. An den Kontext der jeweiligen Region angepasst. Und schließlich die Emerging Church, die stark von New Age-Gedanken geprägtes soziales Evangelium verkündet. Johannes Reimer hat unter anderem auch in Wiedenest, an der Bibelschule in Wiedenest, gelehrt und vertritt ganz stark dieses Gedankengut. Was ist in der Zwischenzeit in der katholischen Kirche passiert? Es wurden Dogmen eingerichtet. 1854 wurde entschieden, dass Maria unbefleckt empfangen wurde. Also nicht empfangen hat, sondern von ihrer Mutter unbefleckt empfangen wurde. Damit ist Maria nicht von der Erbsünde betroffen, wie alle anderen Menschen auch. Das hat die katholische Kirche 1854 so entschieden. Aber 1854 Jahre lang nicht so geglaubt. Wie sie auf diese Einsicht gekommen sind, kann ich nicht sagen. 1870 die Unfehlbarkeit des Papstes bei Entscheidungen über Glaubensfragen vom Lehrstuhl, ex cathedra. Seit 1870, wenn er vom Lehrstuhl Glaubensfragen beantwortet, gilt die Unfehlbarkeit. Und schließlich 1950 die leibliche Himmelfahrt Marias. Dann ist die katholische Kirche auf die Idee gekommen, Maria ist nicht nur unbefleckt empfangen worden, sondern auch leiblich in den Himmel aufgefahren. Diese Dogmen der katholischen Kirche stammen von Menschen. Sie finden sich nicht im Wort Gottes. Zusätzlich dazu bewegt sich die katholische Kirche sehr stark in Richtung Ökumene. 1959 lud der damalige Papst Johannes der 23. die Orthodoxen und die Protestanten ein, zurückzukommen in den Schoß der katholischen Kirche. Er sagte, der Weg zur Rückkehr ist offen. Und 1962 bis 65 tagte das Zweite Vatikanische Konzil und dort wurden die Gläubigen aus allen anderen Kirchen als getrennte Brüder bezeichnet. Und schließlich seit 1986 werden interreligiöse Weltgebetstreffen für den Frieden durchgeführt, in Assisi zum Beispiel damals 1986, zur Einigung aller Menschen guten Willens. Dort hat man zusammen gebetet mit allen möglichen Heiden. Buddhisten, Hinduisten, Schamanen, wen sie auch wollen. Die große Ökumene wird das genannt. Fazit. Der postmoderne Pluralismus, den finden wir heute in nahezu allen christlichen Kirchen wieder. Und nicht nur in den Großkirchen, sondern auch in den Freikirchen. Nach der Reformation und den Erweckungen im 18. und 19. Jahrhundert entstanden zahlreiche Sekten, wir haben einige Beispiele gesehen. Und es kommen immer mehr neue postmoderne Entwicklungen auf, die aber alle nicht im Wort Gottes begründet sind, sondern rein auf menschlichen Gedanken begründet sind. Welche Konsequenzen haben wir daraus zu ziehen? Der postmoderne Zeitgeist in der heutigen Welt und die Christenheit gibt keine allgemeingültige Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit? Unsere ursprüngliche Frage, die wir heute Abend gestellt haben, die noch vor unseren Augen steht, was ist Wahrheit, kann so nicht beantwortet werden. Aber wir haben schon gesagt, dass die Bibel, das Wort Gottes, uns eine Antwort gibt. Der menschgewordene Sohn Gottes, Jesus Christus, sagt von sich selbst in der Bibel, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir sind ja hier in der Schweiz und Sie kennen Berge. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Das sollen zwei Berge symbolisieren. Ein Berg, ein zweiter Berg. Und dazwischen ist ein tiefer Graben. Wir nennen das Tal. Und Sie kennen die Schweizer Berge. Da gibt es sehr hohe Berge und sehr tiefe Täler dazwischen. Gott steht auf der einen Seite und die Menschen stehen auf der anderen Seite. Sie haben sich getrennt von Gott. Sie wollten nichts von Gott zu tun haben. Alle Menschen. Selbst wenn sie wollen, kommen sie nicht über dieses Tal hinweg. Welche Lösung gibt es? Gott hat eine Lösung. Gott hat dieses Tal überbrückt. Mit dem Kreuz. Nur durch dieses Kreuz kommen wir zu Gott zurück. Jetzt sagen Sie vielleicht, jetzt kommt er mit dem Kreuz. Gibt es nicht nochmal was Moderneres? Das Kreuz kennen wir doch schon seit 2000 Jahren. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt nur diese eine. Nur durch diese persönliche Buße, persönliche Bekehrung und Umkehr zu Jesus Christus finden wir diese Antwort auf die Wahrheit, auf diese Frage nach der Wahrheit und haben die Chance, diese Kluft zu überbrücken und Frieden mit Gott zu finden. Wir sehen hier diese Szene mit drei Kreuzen. Jesus Christus wurde am Ende seines Lebens auf Golgatha vor den Toren von Jerusalem gekreuzigt. Das ist das mittlere Kreuz, das große Kreuz. Alle vier Evangelisten berichten darüber sehr detailliert. Und Matthäus und Lukas ergänzen noch etwas. Nämlich, dass es zwei weitere Kreuze gab. Eins links und eins rechts. Und sie erklären auch, warum. Dort wurden nämlich zusammen mit Jesus Christus zwei Räuber, zwei Mörder hingerichtet. Einer zur linken und einer zur rechten von Jesus Christus. Warum? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Warum drei Kreuze? Warum nicht nur ein Kreuz? Hätte doch gereicht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre für jeden von uns. Denn diese beiden zusätzlichen Kreuze stehen für Menschen. Die Bibel erklärt uns auch, warum. Sie beschreibt nämlich diese beiden Verbrecher, die dort gekreuzigt wurden. Einer dieser beiden Verbrecher, der ans Kreuz geschlagen wurde und kurze Zeit später gestorben ist dort am Kreuz, hat Jesus Christus verlästert. Noch in seiner Todesstunde. Er ist nach seinem Tod ewig verloren gegangen. Und der andere ist innerlich zusammengebrochen und hat Jesus Christus um Vergebung gebeten. Und wie war die Antwort von Jesus Christus, der dort am Kreuz hing? Er sprach zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine ging verloren, der andere ging ins Paradies. Auf welcher Seite stehen wir? Auf welcher Seite stehen Sie? Ganz persönlich, stehen Sie rechts oder stehen Sie links? Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nur rechts oder links. Und diese Entscheidung muss jeder Mensch Zeit seines Lebens selber für sich treffen. Kein Gebet, keine Wallfahrt, keine Spenden helfen. Es ist diese persönliche Entscheidung, die persönliche Umkehr, die gefordert ist. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen zu denjenigen unter Ihnen, die diese Entscheidung schon getroffen haben, vielleicht vor Jahrzehnten. Vielleicht auch erst vor kurzem. Sie haben sich entschieden, diesem Jesus Christus nachzufolgen. Und wie gehen Sie jetzt in dieser Situation des Zeitgeistes der Postmoderne um mit dem, was um Sie herum passiert? Wie entscheiden Sie sich? Passen Sie sich an oder gehen Sie auf Konfrontationskurs? Der bekannte Philosoph Schäffer, Francis Schäffer, hat 1984 ein sehr wichtiges Buch geschrieben. Er nennt das die große Anpassung, der Zeitgeist und die Evangelikalen. Er beklagte dort die Anpassung der christlichen Kirchen und Gemeinden und schreibt dann: Im Gegensatz zu der Anpassung um uns herum brauchen wir eine Generation von Radikalen für die Wahrheit und für Jesus. Wir brauchen eine junge Generation und andere, die bereit sind, in Liebe auf Konfrontationskurs zu gehen, sich der uns umgebenden Menschen, der immerwährenden Anpassung an den Zeitgeist und der Mentalität der Anpassung unter den Evangelikalen zu widersetzen. Also er plädiert nicht für Anpassung, sondern für Konfrontation, aber Konfrontation in liebevoller Art und Weise. Wahrheit erfordert von uns Christen liebevolle Konfrontation. Paulus beschreibt die Waffenrüstung des Christen in Epheser 6. Die erste Waffe ist eigentlich gar keine Waffe, die er dort nennt. Es ist der Gürtel der Wahrheit. Ein Gürtel ist keine Angriffswaffe. Aber ohne Gürtel wird das Kämpfen schwierig. Wenn die Hose ständig runterrutscht, dann macht man keine zwei Schritte. Die Wahrheit ist die Basis. Zweitens, sich nicht dem Zeitgeist anpassen, schreibt er an die Römer in Kapitel 12, Vers 2. Sich nicht dem postmodernen Zeitgeist anpassen und keine Toleranz gegenüber Irrlehrern haben. Petrus schreibt den zweiten Petrusbrief, was in den letzten Tagen passieren wird. Dann werden Irrlehrer aufkommen. Irrlehrer gab es schon immer in der Geschichte. Aber in der letzten Zeit, in der wir leben, umso mehr. Und dort müssen wir Acht haben. Wir müssen kämpfen für den ein für alle Mal überlieferten Glauben. Judas, Vers 3. Kämpfen. Es ist ein Kampf und dafür brauchen wir auch diese Waffenrüstung, wo die Wahrheit ganz wichtig ist. Wir müssen auf uns selber Acht haben. Wir dürfen nicht sagen, wir haben uns einmal entschieden, wir sind Christen geworden, jetzt ist alles gut. Wir müssen auf uns selber Acht haben in dieser Phase dieses Zeitgeistes der Postmoderne. Und wir müssen auf unsere Lehre in den Kirchen und Gemeinden Acht haben. Und schließlich, wir müssen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Das ganze Wort, von der ersten bis zur letzten Seite. Von 1. Mose bis Offenbarung und immer wieder und nicht nur die angenehmen Stellen daraus und unsere Lieblingsstellen, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Ich komme zum Schluss. Jesus Christus spricht in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn Sie sich in dieses Thema etwas stärker vertiefen wollen, hier sind noch einige Literaturhinweise. Wie gesagt, am Büchertisch können diese auch bezogen werden. Und ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Vortrag später auch nochmal im Internet nachzuhören. Vielen Dank.